Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei der Initiative Berlin Autofrei. In unserer heutigen Folge geht es darum, wie sich die Verkehrsnutzung zwischen den Geschlechtern unterscheidet und was die Forschung dazu sagt und wie die Debatte gerade läuft. Unser Gast heute ist Katja Diehl von She Drives Mobility. Zuerst jedoch, wie immer, der richtige Einstieg mit unserer Verkehrskontrolle.
Mensch, hallo Dieter.
Hey, Dachchen, ne?
Ja, wie ist es?
Oh, Verkehrskontrolle.
Oh nee, ne? Nicht schon wieder die Schicht, ey.
Doch. Irgendwie die ganzen Autofahrer hier rausholen und denen irgendwie erklären, wie man richtig Auto fährt.
Ja, danke schön. Ist viel los heute?
Oh, geht so. Ein bisschen langweilig. Würde ja lieber Fußball gucken gehen.
Ja, wie, was läuft denn heute?
Ja, auch nicht. Männerfußball halt. Hast du eh keine Ahnung
von. Jetzt hör mal auf, jetzt hier.
Ja, Entschuldigung.
Sag mal, als ob ich mich nicht für Fußball interessieren würde.
Naja.
Erstens interessiere ich mich für Fußball und außerdem interessiere ich mich auch für Verkehr. Ich meine, ihr macht hier zwar immer das alte, Verkehr ist nur was für Männerspiel, aber ganz ehrlich, also das ist jetzt auch mal hier langsam ein bisschen antiquiert. Also.
Wie meinst du denn antiquiert?
Ja, ist von gestern, so das meine ich damit. Das ist nämlich, es muss sich was ändern.
Das sage ich ja auch immer, aber das hat ja nichts mit Frauen und Männern zu tun. Na gut, von mir aus kannst du auch Fußball spielen. Es gibt ja jetzt auch Frauenfußball, wa? Aber im Verkehr, da gibt es halt keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen.
Ach wie, ich meine, du machst das jetzt seit wie vielen Jahren, machst du diesen Job
doch,
jetzt?
Frag nicht,
ja,
ewig.
Aber ist dir das auch überhaupt nicht aufgefallen, dass das Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern im Verkehr komplett unterschiedlich ist?
Nö, wieso?
Ja, dann wird es ja mal langsam Zeit. Also hast du zum Beispiel schon mal gemerkt, dass hier jetzt Männer am Tag dreimal so viel Strecke zurücklegen wie Frauen? Weiß der Geier warum. Und Frauen dann auch natürlich viel öfter Öffis halt benutzen. Aber soviel ich weiß, nur 44% der Männer. Und in Berlin ist sogar so, dass 50% mehr Frauen als Männer überhaupt öffentliche Verkehrsmittel so für zum Beispiel, ich sage jetzt mal, Haushaltseinkäufe und sowas benutzen. Das machen die Männer ja immer grundsätzlich mal mit dem Auto. Also von wegen Gleichberechtigung im Verkehr, ja. Also es ist eigentlich nicht gegeben, genau genommen. Und jetzt mal hier, wer hat die Kinder dabei? Rate mal, ja.
Ja, schon die Frauen, wa? Ist ja halt Frauensache.
Was ist Frauen? Kinder sind Frauensache.
Kinder sind
ja, genau.
Frauensache,
ja. Schön, ja. Das finde ich nämlich nicht so witzig, weil, also wurde ja neulich eine Umfrage
bei
gemacht.
Bei uns auf der Wache,
bei uns auf der Wache, haben wir neulich mal auf der Wache besprochen, ja. Also 41% der Frauen fühlen sich in der Berliner U-Bahn voll unsicher, ja. Also vor allen Dingen wegen mancher übrigens Exemplare von Männern. Hm. Und das finde ich schon ganz schön skandalös, dass hier 68% der Frauen in Berlin, obwohl sie so viel U-Bahn fahren, das Auto für sicherer halten als Öffis. Und das, ich meine, das heißt, die sind also praktisch mit Angst in den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wo bleibt in der U-Bahn denn die Polizei, wenn die Frau sie mal braucht? Ja,
also. Ja, okay, das stimmt ja, Frau Kollegin. Aber ich meine, dann heißt es ja eigentlich, dass Frauen irgendwie besser mit dem Auto fahren.
Könnte man jetzt meinen, aber ganz ehrlich, also nachts im verwinkelten Parkhaus, na danke schön. Also da ist auch schon mal hier und da was schiefgegangen. Haben sie gerade neulich wieder, ja. Also außerdem will ich meine Sicherheit jetzt ehrlich gesagt nicht durch die Unsicherheit von anderen Leuten wieder erkaufen. Das ist ja Kantscher Imperativ, oder? Wie war das?
Irgendwie sowas, ja.
Ja, da haben wir doch neulich mal gelernt auf dem Seminar. Und Angstfreiheit ist an sich ein Menschenrecht für alle. Und ist ja so, also 50% der Männer fahren regelmäßig Auto, aber nur 36% der Frauen.
Boah.
Und dasselbe ist ja für E-Scooter und Leihautos. Also für richtig viele Frauen, und zwar für doppelt so viel als für Männer jetzt, ist ja die Leihgebühr schon allein ein Hinderungsgrund, um jetzt sich überhaupt frei zu entscheiden bei der Mobilität.
Ja, das ist mir ja auch schon aufgefallen. Also auf diesen Scootern sind viel mehr Männer als Frauen.
Eben, das verstehe ich nämlich eigentlich auch nicht. Also,
naja, und ich dachte irgendwie, das ist so, Mensch ist Mensch, Planung ist Planung, ist so ganz einfach.
Ja, von wegen. Also die Verkehrsplanung, die orientiert sich ja nach wie vor allen Dingen an dem 40-jährigen vollerwerbstätigen Mann. Und Frauen haben eigentlich viel komplexere Mobilitätsmuster. Also manche sind Begleitpersonen, andere wollen die Familie versorgen. Und das ist komplett raus aus dem Fokus bei der Verkehrsplanung. Und das muss geändert werden, also ganz dringend. Ja.
Okay, ja. Ich glaube, du hast recht. Also diese ganze Männerwelt ist ganz schön von gestern. Und neue Männer braucht das Land.
Ja, so sieht es aus. Neue Männer und neue Frauen. Und deswegen
aussteigen bitte. Berlins Zukunft ist autofrei. Besser so für uns alle.
Danke, lieber Jan, für diese Verkehrskontrolle. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Gespräch mit Katja Diehl. 2017 hat sie She Drives Mobility gegründet, eine Agentur für Kommunikation und Beratung, die sich für die Mobilitätswende durch Diversität einsetzt. Ihre Themen sind die neue Arbeitswelt, Women in Mobility, New Work, viel mehr Leadership und Verkehrspolitik. Katja, schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung. Hallo.
Im Laufe deiner Karriere hast du dich ja ganz viel mit Verkehrspolitik auseinandergesetzt und jetzt machst du ja schon sehr lange und sehr erfolgreich einen Podcast, der She Drives Mobility heißt. Und du interviewst Leute zum Thema Mobilität. Was ist dir denn da so in Gender-Sachen als erstes aufgefallen?
Also erstmal habe ich tatsächlich nur in Anführungsstrichen den Podcast etabliert als She Drives Mobility, weil ich Frauen ans Mikro holen wollte, die jetzt schon in der Mobilität mitarbeiten, weil Frauen sind in der Mobilitätsbranche total unterrepräsentiert. Wir haben weniger Frauen in Führung als die katholische Kirche. Wir liegen unter 20% in diesem Bereich. Und das kann einfach nicht sein, meiner Meinung nach, wenn man Dinge etablieren möchte, die für eine gute Zukunft für alle sorgen, dann muss man auch alle beteiligen. Und wenn das halt nur im besten Willen Männer sind, die das gestalten, dann wird es ja nicht anders, sondern dann ist die weibliche Mobilität zum Beispiel unsichtbar. Und mir ist immer wieder begegnet, dass Frauen nicht besser sind, darum geht es auch gar nicht, aber sie gehen an bestimmte Dinge anders heran. Und die Pandemie hat ja gezeigt, dass die Care Work wieder auf die Frauen zurückgefallen ist. Also es sind sehr viele Frauen, die zu Hause bleiben, das Homeschooling machen mit den Kindern. Also eigentlich die klassischen Rollen sind wieder aufgetaucht und da fühlen sich immer schnell Herren auch angegriffen, die da schon anders leben. Aber ich muss Ihnen ja leider sagen, es ist toll, was du machst, aber du bist immer noch die Ausnahme. Und wer so ein Leben führt als berufstätige Mutter, der weiß das oder die weiß das vielmehr. Es ist meistens etwas, wo es vielleicht nur ein Auto gibt im Haushalt. Das heißt, der Mann fährt damit zur Arbeit und die Wege der Frau werden im sogenannten Trip-Chaining zurückgelegt. Also unsichtbare Care-Work sorgt natürlich auch für unsichtbare Wege. Wenn das Kind zur Kita gebracht wird, wenn mit dem Bus zur Oma gefahren wird, die gepflegt werden muss, wenn Einkäufe erledigt werden, das ist eine andere Mobilität, die aber umso mehr der Unterstützung bedarf und der Sichtbarmachung, weil ich glaube, wir merken in dieser Pandemie auch, dass gerade die nicht bezahlte Arbeit etwas ist, auf dem unser System gerade sehr stark ruht.
Und wenn man das jetzt nochmal ganz konkret auf den Verkehrssektor bezieht, wer bestimmt denn, wer macht denn die meisten Gesetze und wen trifft es denn am härtesten?
Also wenn wir zurückschauen, dann haben wir natürlich gerade auch im Rahmen des Verkehrsministeriums in Deutschland eine sehr starke männliche, weiße CSU-Dominanz. Und wenn man im aktuellen Ministerium bei Herrn Scheuer schaut, sind die ersten drei Ebenen mit einer Frau besetzt. Also eine Frau ist im oberen Führungssegment zu finden. Ansonsten sind es Herren, die sich nicht nur optisch ähnlich sehen, sondern wahrscheinlich auch denselben Bildungshintergrund haben und die wahrscheinlich wirklich das Leben aus der Windschutzscheibenperspektive kennen, die wahrscheinlich keine Alltagsradler sind, die keine Busfahrer sind. In anderen Ländern ist das schon längst üblich. Da brauche ich nur nach Österreich schauen, da fährt der Bundespräsident mit der Tram. Aber ich glaube, hier in Deutschland ist das immer noch klassisch Dienstwagenniveau. Und ich glaube, das kann man auch niemandem in dem Sinne zum Vorwurf machen, solange das System noch so läuft, wie es läuft. Aber ich denke, da braucht es einfach ein bisschen mehr Durchmischung. Und da ist es im Rahmen der Diversität ein erster Schritt, mehr Frauen an die Macht zu lassen. Aber es ist bei Weitem nicht der letzte Schritt. Da gehört noch viel mehr dazu.
Du hast ja gerade schon ein bisschen beschrieben, wer so Politik macht in Deutschland. Wenn ich mir Andi Scheuer vorstelle, der jetzt auch noch impfen soll, da graut es einen noch mehr vor dieser Pandemie. Katja, beschreib mir doch mal einmal die Beharrungskräfte im Verkehrssektor. Warum ist denn der Wandel so verdammt schwer?
Ich glaube, der Wandel ist so verdammt schwer, weil wir ihn vielleicht auch nicht wollen. Also ich würde mal behaupten, jeder Wandel ist immer schwer, aber er fällt leicht, wenn ich eine Vision habe. Und aktuell vermisse ich halt in Deutschland eine Vision, wie eigentlich die Mobilitätswende aussehen soll. Und wenn ich sagen will, ich möchte da und da hin, dann weiß ich auch den Weg. Ich gehe auch vielleicht mal den ersten Schritt falsch, korrigiere mich und gehe dann ein bisschen verändert weiter. Wenn ich aber im Kopf kein Bild habe, was die Verkehrswende erreichen kann, dann habe ich auch keinen Antrieb. Und so gab es ja gestern wieder mal einen Autogipfel in Deutschland. Wieder mal haben sich die Obersten unseres Landes nur mit einer Lobby, mit einer Industrie getroffen. Es war keine Zivilgesellschaft anwesend, es waren keine anderen Mobilitätsformen anwesend. Und wenn es schon Autogipfel heißt, dann ist es ja klar, es geht nicht um Klima, es geht nicht darum, anderen Menschen auch eine andere Mobilität zu ermöglichen, sondern es geht darum, dem Auto wieder Gutes zu tun. Und in einem Jahr der Pandemie, wo VW 10 Milliarden Gewinne einstreicht, sehe ich keine Krise persönlich. Ich sehe die Krise in ganz anderen Segmenten, die ganz viel mehr Unterstützung brauchen könnten, weil ich glaube, dass wenn wir aus der Pandemie raus sind, viele Dinge uns fehlen werden, die das gute Leben in der Stadt auch ermöglichen. Dazu gehört Gastronomie, dazu gehört Kultur. Und dazu gehört garantiert nicht die Autobranche, zumal die Autobranche ja ihre Gelder auch gar nicht mehr in Deutschland verdient, sondern im Ausland. Und ich glaube, ich habe eine ziemlich starke Vision. Ich will eine autobefreite Stadt, menschengefüllt. Ich will wieder Kinderlachen hören statt Autolärm. Ich will Platz haben. Ich will mich aufhalten können. Ich will gerne in meiner Stadt flanieren. Ich will nicht mehr in Urlaub müssen, weil die Stadt mich stresst durch Lärm, Emissionen, sondern ich möchte in meiner Stadt bleiben und sie genießen können. Und ich finde, es ist allmählich an der Zeit, dass Menschen, die sich klima- und sozialgerecht verhalten, dass sie auch belohnt werden. Weil momentan sind diejenigen, das sieht man auch an der Pandemie, die sich korrekt verhalten, die auf andere Rücksicht nehmen, eigentlich die, auf deren Rücken der ganze Kampf ausgetragen wird. Und das ist in der Stadt zum Beispiel der Kampf um Raum. Also hier in Hamburg, wo ich wohne, zahlst du für ein 12 Quadratmeter Kinderzimmer 400 Euro, würde ich mal schätzen. Und für einen 12 Quadratmeter Parkplatz zahlst du eben mal nichts. Warum ist das so? Und das würde ich gerne hinterfragen. Und das hinterfrage ich auch.
Das heutige Thema ist ja vor allen Dingen nochmal so Diversität auch in der Verkehrspolitik. Erklär mir doch nochmal ganz konkret praktisch, für wen wird denn gerade Straßen- und Verkehrspolitik gemacht und wer fällt eigentlich hinten runter?
Es gab eigentlich so zwei Phasen, die das Ganze manifestiert haben, in denen wir uns heute bewegen. Das war einmal natürlich der Wiederaufbau von Deutschland. Da muss man auch gar nicht drum herum reden. Die meisten Städte waren zerbombt. Da brauchte es schnelle Pläne, um wieder für lebenswerte Städte in dem Sinne zu sorgen, dass man sich dort wieder bewegen kann, dass man Häuser baut und Ähnliches. Und leider, in Anführungsstrichen, fiel das in die Zeit der Blütezeit des PKWs. Den gab es ja vorher nicht. Also wir haben im Vergleich zu anderen Ländern auch großes Glück, dass unsere Städte vor dem PKW entstanden sind. Weil das sieht man unter anderem an den amerikanischen Städten. Die sind sehr auseinandergezogen. Die sind automatisch so angelegt, dass du eigentlich nur mit dem Auto dich dort bewegen kannst. Und wir hatten das Glück, dass das Schnellste, was wir hatten, als Städte entstanden sind, die Kutschen waren. Und dann gab es die zweite Phase. Das war in den 60er Jahren die Errichtung der autozentrierten Stadt. Das heißt schon, das Wort sagt das Auto im Zentrum und nicht mehr der Mensch. Also es geht eigentlich dann darum, bei dieser Architektur, dass Städte möglichst schnell zu durchfahren waren, dass irgendwie mitten durch Städte Autobahnen gebaut worden sind, damit sich die, die im Auto sind, schnell fortbewegen können auf Kosten aller anderen, also jenen, die zu Fuß unterwegs sind, die vielleicht auch Mobilität eingeschränkt sind. Kinder sind seitdem angehalten, sich sehr vorsichtig in der Stadt zu bewegen. Und das ist eigentlich das Erbe einer Generation, die relativ klassisch aufgewachsen ist, nämlich der Mann hat die Erwerbsarbeit getätigt, hatte auch das Auto. Und die Frau war zu Hause und hat die Familie gepflegt und hat deswegen auch nicht Anrecht gehabt auf dieses Auto.
Katja, du bist Feministin und setzt dich für Gender-Themen ein, aber grundsätzlich, zu was würde denn mehr Diversität führen, wenn man Politik einfach diverser besetzen würde?
Also erstmal glaube ich tatsächlich, weil ich selber ja sehr lange in Konzernen von Mobilität bis Logistik gearbeitet habe, dass es eine Frauenquote braucht oder eine Diversitätsquote. Weil die Herren, die ich als Vorgesetzte hatte, die waren sicherlich nicht böse und böswillig, aber die hätten, da habe ich zwei ganz konkrete Beispiele auf meinem inneren Auge, keine Frauen eingestellt. Und sie hätten immer wieder auch Ausreden gefunden, warum sie das nicht machen. Weil das macht zum Beispiel die Albright-Stiftung, die sich ja um diese Dinge auch kümmert, ganz deutlich. Thomas stellt halt gerne Thomas ein. Also auch Katja, wenn sie in einem Matriarchat groß geworden wäre, wäre vielleicht an der Macht und würde vielleicht auch nach lauter anderen Katjas suchen. Also deswegen ist nicht mehr Frau unbedingt eine Garantie dafür, dass es besser wird. Ich glaube aber tatsächlich, es geht einfach darum, nach Talenten zu schauen und nicht nach Geschlecht. Also es wäre super schön, wenn wir auch gerade im beruflichen Kontext das schon längst überwunden hätten, dass wir noch so stark darauf achten, was ist eigentlich männlich, was ist weiblich, warum sind so viele Care-Jobs so unterbezahlt und so enorm weiblich besetzt und warum ist die Autoindustrie, um die sich so krass gekümmert wird gerade, so krass auch ja, männlich besetzt und hochbezahlt. Es ist ja schon ein total schiefes System. Und ich glaube, diese Diversität stoßen wir nur an, indem die Arbeit, die wirklich was wert ist für die Gesellschaft, auch einen Wert erhält. Damit will ich nicht anstoßen, dass jetzt die im Autobau weniger verdienen, aber die anderen müssen auf jeden Fall mehr verdienen. Und ich glaube, damit geht's los. Die Attraktivität von Autojobs, das behaupte ich jetzt einfach mal, liegt nicht daran, dass die Leute mega stolz sind, ein Auto zu bauen. Für das Gehalt eines Kindergartenjobs würden sie dieses Auto nicht bauen. Es liegt vor allen Dingen auch daran, dass sie das Geld dafür bekommen, dass sie 15 Monatsgehälter haben, dass sie eine Absicherung haben, dass sie einen Tarifvertrag haben. Und dass wir das nicht anderen Jobs auch eröffnen und dass wir nach einem Jahr Pandemie immer noch maximal geklatscht haben und Schokolade gegeben haben an die Leute, die uns pflegen, das ist einfach ein Unding. Und ich glaube, diese Diversität braucht es in dem Sinne, dass wir auch Arbeit neu denken Und deswegen, das hast du ja am Anfang auch gesagt, es ist immer Diversität für mich und auch eine neue Arbeitswelt, die halt auch Arbeit anders denkt, jenseits von 40-Stunden-Woche. Da gehören so Sachen wie Grundeinkommen für mich dazu. Also es gibt ja ganz viele tolle Ideen, die wir einfach nicht ausprobieren, obwohl uns gerade die Pandemie doch alles an Möglichkeiten an die Hand gibt, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal Versuche. Wir versuchen aber nichts, sondern wir bewahren den Status quo. Und das ist das Schlimmste, was man tun kann in einer Pandemie, die sehr viel kleiner ist als die Klimakrise, auch wenn sich das jetzt furchtbar anhört. Aber weltweit sterben schon längst Menschen an klimatischen Folgen und an Großwetterereignissen. Da ist die Pandemie einfach echt noch nicht das Größte, was wir je erfahren werden, wenn wir nichts tun.
Ja, und die Verkehrspolitik, ein ganz großes Rad, an dem man drehen muss. Und vor allem auch direkt unsere Autopolitik. Es gibt ja so eine Spur, der man im Journalismus oft folgen sollte. Das heißt, follow the money. Was hat denn Geld und Gerechtigkeit mit Verkehrspolitik zu tun?
Ja, da komme ich gern wieder auf den Autogipfel zurück. Den gibt es seit 11 Jahren. Also es gibt seit 11 Jahren einen Gipfel, wo wir exklusive Zeit mit der Bundeskanzlerin bekommen, mit den Lobbyistinnen der Autolobby und ja, die großen Köpfe, in Klammern weiß, alt, männlich, der Autobranche treffen sich, gehen in einen Raum, beraten etwas und dabei kommt raus, wir müssen der Autobranche noch mehr Geld geben, wir müssen der Autobranche noch mehr Kaufprämien geben. Ich habe damals vor einem Jahr, als es wieder hieß, es könnte eine Abwrackprämie geben, die ja schon vor 10 Jahren krachend gescheitert ist, einfach gesagt, okay, ihr könnt mich jetzt Aktivistin nennen. Davor habe ich mich immer dagegen gewehrt, weil ich eigentlich denke, ich habe eine hohe Expertise. Aber ich habe gedacht, wenn jemand wie ich schon Aktivistin ist, die halt hinterfragt, was wir gerade tun, dann ist es okay, mich so zu nennen. Ich glaube, das ist halt das größte Manko, was wir haben. Follow the money ist der richtige Spruch. Es gibt unglaublich viel Lobbyismus in der Autobranche. Es gibt unglaublich viel Parteispenden, die fließen. Das sind natürlich alles Dinge, die die Fahrradbranche, die Fußwegbranche, die es ja auch alle gar nicht in dem Sinne so gibt, in der Macht, die sie haben, die können das tun und die haben natürlich Narrative in unsere Köpfe gesetzt. Also auch ich immer wieder ertappe mich dabei, mit eigentlich sehr aufgeklärten Menschen mich über die Mobilität der Zukunft zu unterhalten. Entweder sind die sehr weit weg, in 20 Jahren könnten wir das und das tun. Oder aber sie sagen, wir müssen aber mit den Leuten in der Autobranche reden, wir müssen auf die Rücksicht nehmen, wir müssen das und das und das tun. Gleichzeitig sind über 100.000 Jobs in der regenerativen Energie verschwunden, ohne dass es ein großes Aufheulen gab. Und das liegt natürlich an dem mangelnden Lobbyismus. Also ich will gar nicht wissen, welche Klinken in welchen Ministerien schon abgewetzt sind, weil da so oft Lobbyistinnen auf der Tür stehen, auf der Matte stehen und ihre Forderungen einpreisen. Das können die guten Branchen nicht leisten. Und das sind ganz viele Aktivistinnen und ja NGOs, die gerade da die Veränderung vorantreiben mit unglaublich persönlichem Einsatz, hat aber bei weitem natürlich nicht die Milliarden, die eine Autobranche mitbringt.
Ein gutes Beispiel, du hast es eben gesagt, Frauen sind ja vor allen Dingen Fußgängerinnen, also sind da ganz, ganz stark vertreten. Wie ist es denn, wie sieht für dich Mobilität der Zukunft aus?
Also für mich ist Mobilität der Zukunft vor allen Dingen die Wahl zu haben. Also die heutige Autoabhängigkeit, das haben wir selbst gemacht und selbst verbockt. Wir haben tausende von Schienenkilometern abgebaut, unzählige Busverbindungen, die aufs Land geführt haben, sind weg. Es gibt nur noch Schülerverkehre. Das haben wir alles selber kaputt gemacht, sehenden Auges. Wir haben die Nahversorgung im ländlichen Raum kaputt gemacht. Man muss immer wieder große Wege machen in manchen Bereichen. Das ist natürlich nicht normal, weil der ländliche Raum war ja mal sehr gesund. Er hatte Landärzte, er hatte Nahversorgung, kleine Tante-Emma-Läden. Und das ist eigentlich etwas, was ich sehr gern zurückhaben wollen würde. Und das ist sehr wenig digital, sondern das heißt eigentlich so ein bisschen in den Rückspiegel zu schauen, was war eigentlich gut und was könnten wir wieder zurückholen. Und für mich bedeutet das auch so Sachen wie den Postbus, den wir auch zerschlagen haben, um ein Busmonopol der Deutschen Bahn zu stärken, also ein Bus, wo sich sowohl Waren als auch Menschen mitbewegen und Wege zusammen zu poolen. Das könnte auch etwas Kräftiges sein, um den ländlichen Raum wieder erstarken zu lassen. Weil ich glaube wirklich, diese Narrative von der Autoindustrie, dass Menschen Auto fahren wollen, das stimmt einfach nicht. Die meisten müssen es, weil sie keine Alternativen haben. Und die würden die 200 bis 300 €, die so ein Auto im Monat kostet, sicherlich gern für andere Dinge ausgeben, als für ein Ding, was statistisch gesehen ja nur 45 Minuten fährt. Und ich glaube, das ist tatsächlich etwas, wo wir einfach mal hinter die ganzen Narrative schauen müssen. Was stimmt davon eigentlich? Will die oft zitierte Kinderkrankenschwester, die zur Arbeit kommt, will die wirklich Auto fahren oder würde sie gerne nach einem erschöpfenden Tag einfach in einem Bus fallen und sich nach Hause fahren lassen? will die Oma, die angeblich ja Auto fahren will, ab einem gewissen Alter nicht tatsächlich dieses Auto loslassen, weil sie sich nicht mehr so sicher fühlt. Bestimmte ältere Menschen ziehen sogar zurück in die Stadt, wenn der Ehepartner stirbt, weil sie sich halt nicht mehr im Auto wohlfühlen. Wollen wir diese Autoabhängigkeit oder wollen wir einfach ermöglichen, dass wir alle ein gutes Leben führen? Und deswegen ist Verkehrswende für mich vor allen Dingen Menschen eine Wahl zu geben.
Und wenn diese Verkehrswende gelingen würde und wir einfach uns ein anderes Leben erträumen könnten, Katja, welchen Ort könntest du dir, du hast mir erzählt, du hast auch ein Zimmer in Berlin, welchen Ort in Berlin könntest du dir besonders gut autofrei vorstellen? Wie sähe das dann aus oder wie würde sich das dann auch anhören?
Also bei mir ist es tatsächlich immer wieder morgens sehr schmerzhaft. Ich wohne hinter dem Jüdischen Museum in der alten Jakobstraße in Kreuzberg. Und das ist keine Hauptstraße. Die Hauptstraße ist die, die am Jüdischen Museum liegt. Aber wenn es zum Beispiel regnet, muss ich morgens, ich schlafe eigentlich ganz gerne bei offenem Fenster, muss ich die Fenster zumachen, weil es so laut ist, dass ich noch nicht mal mein Hörbuch, was ich gerne noch höre, verstehe. Also der Lärm ist so präsent und er war weg, als wir im Lockdown waren. Also da ist ja sehr viel weniger Verkehr gewesen. Und meiner Meinung nach hat jeder, der da Hamburg und Berlin erlebt hat, auch erlebt, wie eine Stadt sein kann, wenn kein Autolärm mehr da ist, wenn kein Verkehrslärm mehr da ist. Also wir haben nicht nur Vögel gehört, wir haben Vögel gesehen, die auch auf einmal ganz interessant waren, weil wir sie vorher noch nie gesehen haben, weil sie auf einmal zurück in die Stadt gekommen sind. Und ich glaube, das war auf jeden Fall für mich etwas, wo ich gar nicht so viel Fantasie brauche, um mir vorzustellen, wie schön das sein könnte, wenn wir auf jeden Fall noch Autos benutzen. Das ist ja auf jeden Fall auch Teil von meinem Vorschlag. Wir müssen sie nur nicht mehr besitzen, sondern diese Autos bewegen sich halt den ganzen Tag, weil sie geteilt werden. Und irgendwann kommen sie vielleicht sogar autonom fahren zu dir an die Haustür und holen dich ab und bringen dich zu deinem Zielort.
Katja, das ist eine sehr, sehr schöne Vision der autofreien Innenstädte oder auch des autofreien Landes am Ende. Vielen Dank von uns, von Autofrei Berlin. Ja, herzlichen Dank für das Interview. Das war wieder eine neue Folge unseres Podcasts Ringfrei. Euch hat der Podcast gefallen? Dann teilt ihn, bewertet ihn, schlagt uns Themen vor und hört wieder rein. Ihr habt Lust auf ein autofreies Berlin bekommen und möchtet euch bei Volksentscheid Berlin autofrei dafür einsetzen? Meldet euch. Ihr findet uns im Netz unter www.volksentscheid-berlin-autofrei.de. Bis zum nächsten Mal. Und das ist das Team vom Podcast Ringfrei. Redaktion Christoph Jahr, Florian Kobler und Anne Weiß. Sprecher Jan Minagawa, Sounddesign Kai Duncan-David und Caroline Siegers. Moderation Nike Wessel.
Berlins Zukunft ist autofrei. Und das ist so gut so.